Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden heute am Freitagabend mit diesen Themen. Schmerzgrenze erreicht, das jetzt offenbar auch bei den Preisen für Ferienwohnungen. Nichts denkt, Wals wirbt mit einem Nazi-Werbespruch. Immer mehr in die Höhe flüchtet Steinböck, damit sie besser leben können. Und dann noch das.
Ihre Nachbarn, unsere Nachbarn. Was denken, wie es lebt.
In unserer Serie da lernen wir heute noch einen Appenzeller-Bauer ein bisschen näher kennen. Das Wetter fertig mit Verrussen sitzen, kalt, Regen, Wind und Schnee an dem Wochenende. Am Mikrofon der Pius Kessler. Die Wohnungen in den Bündner Ferienregionen sind teuer. Und weil sie immer noch teurer und teurer geworden sind, kann sich das bald niemand mehr leisten. Das heisst es heute in einer Zürcher Studie. Die Bündner Immobilienhändler, die kennen das Problem. Luca Laube.
Der St. Moritzer Makler Albert Mechler bringt seine Häuser im Moment fast nicht weg.
Man hat einfach übertrieben.
Nervt sich der Immobilienhändler. In den letzten Jahren sind die Preise im Oberengadin richtiggehend explodiert.
Im Oberengadin in gewissen Gemeinden reden wir ab 20'000 Franken der Quadratmeter. Wo ich sage, das sind Spitzenpreise, wo dann schon fraglich ist, kann man das noch erreichen?
Offenbar kann man das nicht, denn besonders ausländische Kunden gäbe es wegen der Wirtschaftssituation zu Europa viel weniger. Gerade die reichen Italiener, die besonders viele Mengadin unterwegs waren, kämen die nicht mehr, weil sie von den italienischen Steuerbehörden bis an die Grenze auf Schritt und Tritt verfolgt würden, sagt der Albert Mechler. In Mengadin müssen die darum die Wohnungsverkäufer ihre Preise zum Teil noch runterkorrigieren. Dass wegen dem aber gerade der Markt zusammenbricht oder eine Immobilienblase platzt, da hat der Immobilienexperte Robert Weinert keine Angst. Er hat das Immo-Monitoring gemacht, eine Studie vom Zürcher Büro Wüst und Partner. Dort hat er die Situation auf dem Schweizer Immobilienmarkt untersucht und kommt auch zum Schluss, dass die Preise nicht mehr weiter steigen werden.
Man sieht da nicht nur in Graubünden, sondern auch in anderen Immobilienmärkten, dass wenn man mal ein gewisses Level erreicht hat, dass dann schwierig wird, Nachfrager zu finden, die sich da leisten können.
In Davos kennt man das Problem der horrend teuren Wohnungen auch. Einheimische haben fast keine Chance mehr, um noch erschwinglichen Wohnraum zu finden. Dass die Preise wieder runtergehen, ist hier aber noch nicht in Sicht. Der Davoser Immobilienhändler Michael Jäger.
Es gibt sicher Bereiche, wo wir jetzt einfach Quadratmeterpreise haben im Neubaubereich. Das liegt zwischen 15.000 und 18.000 Franken in diesem Bereich. Und wir haben bis vor 5-6 Jahren sind vielleicht Preise gewesen, um die 10.000 Franken, 8.000 bis 10.000 Franken, die gezahlt worden sind. Also da reden wir je nachdem schon von einer Verdoppelung.
Die Zweitwohnungsinitiative dürfte langfristig dafür sorgen, dass Preise hoch bleiben. Zuerst aber, sagt das Immo-Monitoring, könnten die Ferienwohnungen ein bisschen billiger werden, weil jetzt, solange man noch kann, alle noch so viele Zweitwohnungen bauen, wie es geht.
Das Hotel Thermen in Pfalz hat auf seinem Werbebrief die Stammgäste einen heiklen Titel gesetzt. Kraft durch Freude. Das ist wohl keine gute Werbeidee, weil Kraft durch Freude, das ist eine nationalsozialistische Organisation im Hitler-Deutschland. Der Roland Wermelinger über Thermen und seinen Werbebrief, der negative Schlagzeilen macht.
Kraft durch Freude. Das ist eine Organisation der Nazis, die zum Ziel hatte, die Freizeit vom deutschen Volk im Sinn der nationalsozialistischen Ideologie zu gestalten. Aus einem Nazi-Propagandafilm von 1935.
Die nationalsozialistische Gesellschaft Kraft durch Freude soll kulturelle Erzieherin aller Deutschen zur deutschen Nation sein. Sie dient nicht dem Vergnügen, sondern der Erholung und Ausspannung, um dadurch Kraft zu finden für die tägliche Arbeit.
Aus heutiger Sicht ist klar, den Nazis ist es bei den Anlässen, Ausflügen und Ferien, die von der Organisation Kraft durch Freude organisiert worden ist, vor allem darum gegangen, die Freizeit der Menschen möglichst gleichzuschalten und so auch zu überwachen. Dass mit dem Hotel Thermenfalls jetzt ausgerechnet das Tourismusunternehmen der Begriff verwendet, wo in der Nazizeit eben auch mit Ferien in Verbindung gebracht worden ist, macht der Zürcher Historiker Uriel Gast stutzig. Er leitet die ETH-Dokumentationsstelle für jüdische Zeitgeschichte.
Da hat jemand ohne viel Gedanken diesen Spruch verwendet, würde aber als Historiker doch meinen, dass dieser Satz ja nicht durch diese Hoteliers erfunden wurden, sondern dass die eventuell gerade mit diesem Nervenkitzel spielen wollen.
Der Slogan bewusst gewählt, nie und nimmer, dementiert man bei den Pfalzer Thermen. Da sei ein Patzer passiert, für den darf man sich entschuldigen. Die Hotel Therme Pfalz-Direktorin Vera Wichmann schreibt in einer Stellungnahme, dass sie den Werbebrief an Stammgäste persönlich geschrieben hat.
Dabei habe ich frei und spontan nach einem sprachlichen Ausdruck für den Titel gesucht, um meine Botschaft möglichst persönlich und authentisch hinüberzubringen. Ich habe dabei klar an die Begriffe Kraft und Freude, wie im Wörterbuch vermerkt, gedacht und dabei in keiner Weise geahnt, dass diese Kombination bereits negativ besetzt war.
Eigentlich hätte man mit dem Schreiben eine positive Botschaft vermitteln wollen und die Schönheit vom Pfalzer Thermalbad in Erinnerung rufen. Das ist gründlich misslungen, findet auch der Peter Schmid, in den 90er Jahren mit dem Peter Zumthor zusammen Initiant von den Thermen und dem Hotel. Mit anderen zusammen kämpft er gerichtlich gegen den Verkauf an Investor Remo Stoffel.
Ich stelle natürlich den Anspruch an diejenigen, die jetzt die Führung übernommen haben, dass sie über eine minimale Kultur verfügen, dass sie merken, dass man ein Kernwort aus dem Vokabular der Nazis nicht verwenden darf.
Die Kultur, die jetzt fehle, sei früher der grosse Trumpf von der ganzen Idee Hotel Therme Pfalz. Und damit spielt der peinliche Fauxpas der Hoteldirektorin auch eine kleine Nebenrolle im grossen Knatsch, wo das Dorf Pfalz zurzeit dominiert.
An der Theologischen Hochschule Chur gibt es neue Ausbildung für Spitalseelsorger. Da können sich Seelsorger berufsbegleitend weiterbilden. Die Ausbildung die wird auch mit dem gleichen Angebot von der reformierten Kirche koordiniert. Das teilt die Hochschule heute mit. Der Studiengang der startet im Herbst 2013. Kunstschaffende aus Graubünden können sich auch nächstes Jahr wieder um einen 5-minütigen Aufenthalt in Wien bewerben. Der Kanton stellt dort ein Atelier zur Verfügung und zahlt 2200 Franken pro Monat dazu an. So sollen sich Künstler während einer bestimmten Zeit ganz auf ein Projekt konzentrieren können. Auf dem Campingplatz von Pontresina ist ein Wohnwagen total ausgebrannt und zwei weitere sind beschädigt worden. Verletzt worden ist niemand. Die Polizei schreibt, dass der Brand wahrscheinlich passiert sei, weil im Wohnwagen mit dem elektrisch falsch handiert worden sei. Das Wochenende kommen im Nationalpark Steinbock-Experten aus der ganzen Alpenregion zusammen. Sie beraten unter anderem auch darüber, warum die Steinböcke im benachbarten italienischen Nationalpark mehr und mehr aussterben. Vermutet wird, dass daran der Klimawandel und auch die Erderwärmung die Schuld ist. Vor der Sendung habe ich mit Florin Fili geredet. Er ist Leiter Monitoring vom Schweizerischen Nationalpark. Zuerst wollte ich natürlich von ihm wissen, was für einen Zusammenhang denn zwischen Steinbocksterben und Klimawandel bestehen könnte.
Ja, es sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Steinböcke weichen der Wärme aus. Es wird immer wärmer, die Steinböcke gehen immer höher. Und das eine Mal kommen sie oben an eine Grenze an, wo es dann nicht mehr weitergeht. Zudem hat die Klimaerwärmung auch eine Verschiebung von der Produktivität oder von der Reife von der Pflanzen zur Folge. Das heisst, die Pflanzen sind früher reif und die Steinböcke setzen die Kitz immer noch zum gleichen Zeitpunkt. Und so können die Geissen ihren Kitz nicht optimal Milch produzieren und die Kitz haben dann im folgenden Winter wieder ein bisschen schwerer zum Überleben.
Jetzt ist das etwas, was Sie auch im Nationalpark feststellen, dass eben die Steinböcke höher oben leben oder höher aufziehen.
Also wir haben im Schweizerischen Nationalpark auch festgestellt, dass in den letzten 15 Jahren die Standorte, wo sich die Steinböcke aufhalten, über 100 Meter höher geworden sind in den letzten Jahren. Das ist sicher eine Folge von der Klimaerwärmung.
Das heisst, das könnte also auch das Problem dann auf den Nationalpark zukommen, weil irgendwann können sie nicht mehr weiter rauf.
Irgendwann mal können Steinböcke auch bei uns nicht mehr weiter rauf und dann könnte das Problem bei uns auch auftreten. Das stimmt.
Aber im Moment, wenn Sie es vergleichen mit anderen Lebensräumen, anderen Orten außerhalb des Nationalparks, geht es den Steinböck bei Ihnen oder bei uns im Bündnerland noch relativ gut?
Im Bündnerland geht es den Steinböcken auch sehr gut, weil auch das Management und der Umgang mit den Steinböcken im Kanton Graubünden vorbildlich ist. In anderen Ländern haben sie mehr Probleme wie bei uns.
Gibt es denn irgendetwas, was sich wünscht, was Sie nachher können, aus dieser Tagung auch rausziehen, aus dem Zusammentreffen der Steinbock-Experten?
Wichtig ist, dass das Wissen untereinander gut austauscht wird, weil in jedem Land gibt es andere Probleme mit den Steinböcken und jeder kann dann eigentlich aus dem Wissenspool das rausnehmen, was er brauchen kann, um seine Probleme zu lösen. Und auch, dass er Kollegen kennt und mit den Kollegen reden kann, wo ihm vielleicht auch mit Rat zur Seite stehen könnte.
Der Florin Fili vom Schweizerischen Nationalpark über das Steinbock-Treffen. Das Wochenende geht es für die Skifans los. In Sölden geht der Weltcup an. Und einer, der besonders gespannt auf die Saison gewartet hat, ist der Bündner Gallo Janka. Er hat vor 2 Jahren nämlich Herzprobleme gehabt und ist nachher nur mal langsam mitgekommen. Der ehemalige Shootingstar aus Obersachsen ist darum vorsichtig mit Prognosen.
Ja, konkret haben wir keine grossen Zielsetzung gemacht. Ich fahre einfach einmal los, starte die Saison ohne grosse, konkrete Ziele und dann schaue ich, dass ich irgendwie mit einem positiven Resultat das Ganze anziehen kann. Und dann, glaube ich, ergänzen sich die anderen Ziele von selber. Natürlich mit der WM ist das Highlight schon mal gegeben von der Saison. Und die Schweizerinnen zählen wie jedes Jahr auch dazu. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich bis dann wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor 2 Jahren bin.
Der Obersachser Skirennfahrer will die Saison also langsam angehen. Wichtig sei ihm, dass er gesund bleibe und ohne Verletzung durch die Saison komme. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Es ist 18 Minuten vor 6 Uhr. Jetzt zu einem Ostschweizer Thema, das auch in Graubünden ganz aktuell ist, nämlich die roten Staatsfinanzen. Der Kanton Appenzell-Innerrhoden budgetiert zum Beispiel für nächstes Jahr rote Zahlen. Das Defizit ist fast 8 Millionen Franken. Und auch in den folgenden Jahren soll es nicht besser werden. Trotzdem, die Appenzellerinnen und Appenzeller müssen nächstes Jahr nicht mehr Steuern zahlen. Der Innerrhoder Säckelmeister, der Thomas Rechsteiner, sagt:
Verantwortung der Standeskommission ist, einerseits die Aufgaben können sicherstellen und andererseits das Eigenkapital für die Investitionen zu verwenden. Das ist verantwortbar. Sobald man sieht, dass das noch möglich ist, würden auch Steuererhöhungen für den politischen Weg vorbereitet. Derzeit aber kein Thema.
Innerrhoden ist der letzte Ostschweizer Kanton, der heute das Budget fürs nächste Jahr präsentiert hat. Zeit also für einen Blick auf die ganze Ostschweiz, auch auf Graubünden. Der Philipp Inauen hat sich nur mal angehört, wie die Finanzdirektoren ihre Defizite erklären und was das für Folgen hat.
Thurgau minus 16 Millionen, St. Gallen minus 24 Millionen, Graubünden minus 50 Millionen und so weiter. Alle Ostschweizer Kantone budgetieren für das nächste Jahr ein Defizit. Die Gründe für die schlechten Zahlen sind überall die gleichen. Exemplarisch der Glarner Finanzdirektor Rolf Wittmer.
Verantwortlich sind vor allem die steigenden Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich, bedingt vor allem durch Änderungen im Bundesrecht, sei es die neue Spitalfinanzierung oder sei es durch die 4., 5. und 6. IV-Revision, die der Bund gemacht hat, die dazu führt, dass Ausgaben für Hospitalisationen, für Menschen mit Behinderungen und für Ergänzungsleistungen im Bereich von der AHV und Invalidenversicherung sehr stark ansteigen.
Auch wenn es im Kanton Glarus nächstes Jahr ein Defizit von 1,5 Millionen Franken gibt, sparen ist kein Thema, im Moment läuft noch alles so weiter wie bis jetzt. Gleich im Kanton Graubünden, ein Sparprogramm schaut man dann vielleicht später mal an, meint Finanzdirektorin Barbara Janom-Steiner.
Wenn sich die Entwicklung aber weiter so zeigt, wenn sich die Wirtschaft und auch der Tourismus nicht erholt, dann werden auch wir darüber nachdenken, ob wir mit einem Sparprogramm die finanzpolitischen Richtwerte können, im Griff behalten
können. Nicht alle sind in der komfortablen Situation, dass noch warten können mit Sparen. Der Gürtel enger schnallen muss zum Beispiel der Kanton St. Gallen. 2 Sparpäckchen hat man schon hinter sich, darum gäbe es jetzt nur noch 1, sagt der Finanzdirektor Martin Gero.
Wir müssen Leistungsbereinigungen machen, in ganz vielen Bereichen die Leistungen überprüfen und dann sagen, in diesen und diesen Bereichen sind wir bereit, auch Aufgaben abzubauen, nicht mehr zu erfüllen und da wird wehtun.
Leistungen abbauen, die St. Gallerinnen und St. Galler werden es also zu spüren bekommen. Leistungen überprüfen, das wird auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Der Finanzdirektor Köbi Frei.
Ja, wenn wir für Ideen haben, dass wir bei allen Ausgabenpositionen werden müssen schauen, was ist wirklich notwendig.
Und konkret?
Wir können sicher nicht mehr so viel investieren. Da ist klar, in der Bauwirtschaft wird man es spüren. Vor allem, weil wir die Spitäler ja ausgegliedert haben, die das heute müssen selber finanzieren. Ich sage vor allem im Subventionsbereich, in Sachen Prävention, Sachen, wo man Anreize wollen hat, schaffen. Die Anreize sollten jetzt dann wirken und dann kann man die Anreize wieder zurückfahren.
Wenn man auf die Sparstrategie der Ostschweizer Kantone schaut, wird etwas Zweites deutlich. Die Gemeinden sollen blüten und mehr Kosten der Kantone übernehmen. St. Gallen ist das schon beim ersten Sparpaket passiert. Jetzt ist das auch im Kanton Thurgau ein Thema. Der Finanzchef Bernhard Koch hat klare Vorstellungen, wie er im September im Regionaljournal gesagt hat.
Das zeichnet sich bereits ab. Das ist die Langzeitpflege, die wir meinen, sollte die Gemeinde vollumfänglich übernehmen. Das ist im Bereich des Finanzausgleichs, wo wir gewisse Änderungen möchten vorsehen, wo gewisse Gemeinden auch weniger vom Finanzausgleich dann überkommen.
Und etwas gleich wird auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden, verpackt seine Idee aber ein bisschen anders. Es sollen die Steuern umgeschichtet werden. Das heisst, die Gemeinden sollen runter mit den Steuern, damit der Kanton raufgehen kann. Und das führt zu der dritten Strategie, Steuererhöhungen. In allen Kantonen ein rotes Tuch, mit Ausnahme von St. Gallen. Die Regierung wird nächstes Jahr 10% mehr von den St. Gallerinnen und den St. Gallern. Die Finanzdirektoren, die sind also gefordert, müssen sparen, damit die Kantone wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Oder wie es der Ausserrhoder Finanzdirektor Köbi Frey gesagt hat.
Jetzt ist es eine spannende Zeit, den Weg dort einmal vorzuzeigen. Das wird unsere Aufgabe sein und dann auch politisch diskutieren.
Und ob das Parlament denn die Ideen unterstützt, ist ein anderes Thema. Der St. Galler Finanzdirektor Martin Gehrer wird darum nicht nur auf Politik zählen.
Also ich erinnere mich an die Bibel, oder, wo es einmal geheißen hat, nach den 7 mageren Jahren kommen dann auch wieder mal 7 fette.
So oder so, die fetten Jahre, die sind vorbei in den Ostschweizer Kantonen. Lange haben sie können mit den grossen Kirchen anrichten, jetzt ist Sparen angesagt.
Eine junge Frau, die wegen einem Skiunfall Querschnitt gelähmt ist, ein Deutscher im Thurgau, der im Thurgau lebt und arbeitet, oder ein älteres Italienerperli aus Chur, der die ganze Zeit von ihrem Heimatland träumt, ihr Leben, haben wir ein bisschen näher kennenlernen in den letzten paar Tagen in unserer Serie.
Ihre Nachbarn, unsere Nachbarn. Was denken, wie es lebt?
Und jetzt kommen wir zu der letzten Folge dieser Herbstserie und stellen Ihnen den Max Führer vor. Der Max Führer ist ein Bauer bei Oberegg im Appenzellerland und der Nachbar von meiner Redaktionskollegin Maria Lorenzetti. Bei meinem ersten Treffen auf der Weide hat er gesagt, ja, ich mache schon bei dem Interview mit, aber nur, wenn die Reporterin mit mir auch die Viehschau käme. Und so hat es Maria Lorenzetti dann auch gemacht.
Jedes Jahr im Herbst grasen auf der Wiese hinter meinem Haus die Kühe von Max. Der Max wohnt 200 Meter Luftlinie auf einem anderen Hügel und irgendwann im September kommt er mit den Kühen runter. Wenn die Wiesen nicht trocken sind, poldern die Kuhherden bei ihm die Wiese durch ab und bei mir wieder darauf. Wenn sie matschig sind, dann läuft er mit den Kühen um den Hügel herum, ein Stück auf der Strasse, dann durch den Wald bis zu mir hinterher. So am Morgen, wo wir uns getroffen haben.
Der Stall Anfang September. Mitte September, dann mähe ich es viermal, nachher dann ich es abhüten, bis es nicht mehr hat. Und dann kann ich mit Rinden nachher, bis es nach Schnee geht. Ja, ist ein wichtig. Letztes Jahr war ein super Jahr gewesen. Da hat man fast bis Mitte November, fast Anfang Dezember, haben wir es auf der Weide lassen können. Man kann dann viel Futter sparen und viel weniger Arbeitsaufwendung. Mal für mich, der viele alte Ställe hat und ja, streng ist zum Futtern.
Der Max hat 70 Tiere, Kälber, Rinder und eben Kühe. Er schrittet die Wiesen ab, kontrolliert die Hege, richtet die Badwanne, wo das Wasser drin kommt. Seit 4:30 ist er auf der Beine, hat schon gemolken, zum Morgen gegessen, dann ist er mit den Kühen oben runtergekommen.
Jetzt gehe ich in den Neuen, wo Ställe putzen, und habe dann gerade noch den Silomäs bekommen, und den Silodecker und alles putzen, und ich werde gerade bis Mittag, bis ich fertig bin. Dann geht es Mittag, dann mache ich mein Mittagwilli, das obligatorisch, das brauche ich, ja, als ein älterer Knaller. Dann fange ich am Maßviertel und das fange ich wieder an. Und heute muss ich jetzt noch die Lande an, ich habe kein Hinterfutter mehr. Und dann noch Plastik. Und dann bis ich hier raufkomme, ja, jetzt wieder 2:30. Dann muss ich noch die Schippen zusammennehmen. Schüppen, die Kühe gefressen haben, wo man dann abhält.
Und so geht der Tag weiter bis am Abend um 8:30. Es sind lange Tage und auch anstrengende.
Ist für dich immer klar gewesen, wie Spur?
Ja, nicht immer, ja. Ich war eine Weile auf der Post gewesen. Aber das hat mir noch nie so gefallen. Und danach ist mein Vater ein Rückenproblem gehabt. Und dann habe ich im Sommer immer Urlaub genommen und bin heim helfen heuen. Und im Winter bin ich wieder auf die Postretour. Das Wintertour war ich Böschler. Das war so eine schöne Zeit, auch eine schöne Zeit. Da ist heute auch schon. Dann 1979 haben wir selber angefangen. Die Frau hat das Altersheim übernommen und die Landwirtschaft.
Zum Hof von Max gehört auch ein Altersheim. 17 Pensionäre wohnen dort. Doris, seine Frau, führt es. Der Max ist mittlerweile 62, er hat 4 Töchter und einen Sohn. Die sind zwischen 22 und 32. Denkt wäre eigentlich gewesen, dass der Sohn dann den Hof übernimmt. Aber jetzt hat sich gezeigt, dass der Sohn wie der Grossvater und der Vater Probleme mit dem Rücken hat. Da ist dem Max ein bisschen ein Kummer.
Jetzt wollen wir schauen. Jetzt wollen wir wirklich schauen, was vor so geht. Wir haben das nicht überstürzen. Ich habe mich mit dem abgefunden am Anfang. Es war schon noch ein bisschen schwer gewesen, und ich hatte ein Rückenproblem. Aber ja, nur, das Leben muss gleich weitergehen.
Die Kühe haben sich mittlerweile auf der Weide verteilt. Der Max erzählt von seiner Lieblingskuh, der Buche. Er muss im Moment suchen, weil die Buche, das sind ganz heikle. Die suchen sich immer zuerst das beste Gräs, dort, wo es viel Klee hat.
So, der die Buche. Die ganze zahme Kuh. Und dort hat alle, die grossen Schellen schon manches Jahr. Wenn sie ganz gut Schellen schütten.
Mein Obereck war Buchen auch schon gewesen. Und mein Obereck wird man an der Viehschau. Der Max ist der Viehschau-Präsident und findet, dieses Jahr müsse ich aber auch mitkommen. Das ist für ihn der schönste Anlass im ganzen Jahr. Dann, sagt er, können wir auch am Rest der Bevölkerung zeigen, was der Bauernstand ist. Und so stand ich dann am frühen Samstagmorgen von der Oberecker Viehschau auf seinem Hof. Es ist ein Betrieb, die Kühe sind gewaschen, Buchen und die anderen Schellenkühe haben die Glocken umgehängt bekommen. Und Max, seine Töchter und der Sohn sind gekommen und die Enkel, alle in ihren Trachten. Wer läuft mit wem, ist nicht die Frage.
Er soll auch hinter der Schellenkühe laufen, mit ihm, weil er kennt die Kühe.
Ja.
Ist das gut? Lass nicht drauf.
Mit welchem Michi muss ich denn jetzt?
Mit dem Michi
Eugster.
Und Rebecca muss mit euch mitlaufen.
Du kannst mit dem Dinger laufen, mit dem Michi Heil in dem Fall, gell?
Zuvorderst laufen sowieso Kind mit den Geissen. Allerdings ist der Geissbock unruhig und plötzlich stellt sich darum in der grossen Küche beim letzten Aufwärmkaffee die Frage, ob der Geissbock wirklich mit soll.
Du musst den
Geissbock
dabei sein.
Der macht
lieber einen
Wind
mit dem
Kofferlauf. Dann geht er kein Wolken.
Aber stinken tut ja am
Wasser. Oh, der Geissbock stinkt, genau. Der Geissbock stinkt. Der Geissbock stinkt. Der hat die ganze Nacht den Geissbock, hat zwei Böckchen. Ich kann den schon weg, er stinkt genau gleich.
Am Schluss kann der Geissbock doch mit. Der Geissenherde ohne den Bock ist nichts rechts. Die ganze Gesellschaft setzt sich in Bewegung, die Enkel mit den Geissen, die Kinder von Max und die Nachbarn mit den Kühen, dann die Rinder. Die sind immer am Schluss. Der Max ist in seinem Element, gibt Anweisungen, schickt den Hund, wenn eine Kuh will ausbüchsen. Irgendwann sind alle geordnet unterwegs Richtung Dorf. Nicht schnell und nicht zu langsam. Geissen, Kühe und Menschen haben ein gemeinsames Tempo gefunden. Der Max ist zuhinterst und kann entspannen. Man sieht ein paar Hügel weiter, dass ein weiterer Zug unterwegs ist. Später wird dann gleich noch ein bisschen Stress aufkommen, weil man wird müssen schauen, dass die beiden Herden nicht gleichzeitig am Dorfeingang ankommen. Aber jetzt ist eine tiefe Ruhe.
Jetzt ist es schönste vor allem, ja. Das allerschönste kommt dann, wenn man das Dorf nicht laufen. Und jetzt sind die meinen Stampen an. Das heißt, ich richtig geniessen, zum Rauflaufen.
Wir reden nicht mehr viel, es sind vielleicht noch 20 Minuten ins Dorf führen.
Hoi!
Hoi! Viele Leute stehen dann dort am Strassenrand. Der Max geniesst den Trubel. Er ist stolz auf seine Tiere und er taucht ein in die allerschönsten Augenblicke vom ganzen Jahr.
Die Land haben wir gehört.
Grüezi,
Max. Freut mich, dass du da bist, gell?
Ja,
das ist natürlich für uns etwas Helles, wenn da ein Land am Fabrik kommt. Hoi, den Mann. Wenn wir die Tiere alle anbinden, die Latten, bis hier alle wieder im richtigen Ort sind, braucht man keine Bären. Wir haben hier 15 Werte, die man machen muss, aber man muss halt nur noch ein bisschen nachhelfen.
Ich warte da irgendwo am Rand.
Ja, ja.
Der Max ist darauf allerdings verschwunden im Getümmel von Kühen und Leuten. Und ich bin dann zurück heim. Die Wiese hinter dem Haus ist an sieben Tag leer geblieben. Am nächsten Morgen hat der Max die Kühe wieder runtergebracht und wir haben noch kurz geredet über die Viehschau. Die Buche, die hat damals keinen Preis gewonnen. Aber die Risi, die hat die Plaketten bekommen. Und die Plaketten zeichnet sie aus als Fruchtbarkeitsstar von Oberegg.
Risi, so heisst also eine von den rund 30 Kühen, die der Max Führer hat, der Appenzeller Bauer und Nachbauer von meiner Redaktionskollegin, der Maria Lorenzetti. Ihren Beitrag und auch all die anderen von Nachbauern, die wir porträtiert haben, die finden Sie online auf regionaljournal.ch und dort auf Graubünden klicken. Und jetzt ist es hier im Regionaljournal Graubünden 6:04 geworden. Jetzt kommen wir zum Wetter von SF Meteo, das mit dem Gaudenz Fluri. Das ist nicht das Wetter gewesen. Das Wetter, das sollte jetzt kommen.
Heute Nacht regnet stellenweise immer wieder. Morgen ist es dann verbreitet, den ganzen Tag nass und Schneefallgrenzen fallen im Laufe vom Nachmittag bis ganz nach oben. Es gibt also auch in Chur ein paar Flocken. Er bleibt wahrscheinlich sogar liegen. In den Südtälern schneit es nicht ganz so weit runter, so etwa bis 800 Meter. Die Temperaturen gehen aber kräftig zurück. Am Nachmittag gibt es in Chur noch etwa 3 Grad, in Davos um die 0 Grad und in Zarosa etwa minus 1 Grad. Auch am Sonntag schneit es dann vor allem von Surselva bis ins Brettigau noch weiter. Es können oberhalb von 1500 Meter etwa 20 bis 40 cm zusammenkommen. Im Isox und im Ergel trocknet es dann aber langsam ab. Die Temperaturen bleiben mit 3 Grad in Chur tief. In der Höhe kühlt es ein bisschen mehr ab. In Pontresina zum Beispiel gibt es noch minus 4 Grad.
Das also die nicht gerade schönen Aussichten für das Wochenende hier in Graubünden. Und so viel für den Moment vom Regionaljournal Graubünden. Morgen gibt es dann wieder mehr, zu Abend um 17:30. Und im Internet natürlich, da gibt es uns rund um die Uhr. Regionaljournal.ch ist die Adresse, dort auf Graubünden klicken. Dort finden Sie auch ganze Dossiers, zum Beispiel zu unserer Serie über unsere Nachbarn. Selbstverständlich sind wir auch auf Facebook oder auf Twitter zu finden. Folgen Sie uns, es lohnt sich. Regionaljournal Ostschweiz ist Stichwort dazu. Mein Name ist Pius Kessler. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.